Ich finde es gut, dass wir nicht nur über Gebet reden, sondern beten. Über Gebet geredet wird viel, aber es bringt nur dann etwas, wenn wir tatsächlich beten lernen. Und es ist auch so, wenn man es nicht an einem Ort wie hier übt und lernt, dann lernt man es zu Hause wahrscheinlich noch viel weniger. Es gibt einen Vers im 1. Timotheus 4,7, der heißt, übet euch in der Gottesfurcht. Auch Gebet ist eine Übung, dass man nicht von heute auf morgen einfach so kann, sondern es ist eine Übung. So wie man auch reden lernen muss. Auch reden ist eine Übung. Manchen fällt es leichter, manchen schwieriger. Und für die, die sich schwer tun, ist es auch ein Lernprozess. Ich zum Beispiel rede nicht gerne. Das ist ein bisschen komisch, weil ich so oft vorne stehe, aber das ist ja was anderes. Aber privat auf eine Person zugehen, fällt mir unheimlich schwer. Das muss man auch lernen. Das ist nicht so leicht. Und ich möchte jetzt noch über den zweiten Block, über subjektive Gründe des Gebets. Der erste Block war in erster Linie, was bewirkt mein Gebet, warum bewirkt es etwas für andere Menschen, für diese Welt, die Zukunft verändern oder beeinflussen. Und jetzt möchte ich über die subjektiven Gründe reden, was bewirkt das Gebet für mich. Über die Jahre durfte ich lernen, Gebet ist kein religiöser Akt. Ich glaube, das habe ich inzwischen kapiert. Es ist nicht in erster Linie ein religiöser Akt, sondern Gebet ist eine menschliche Notwendigkeit. Ich komme viel rum in der Welt. Ich habe das Vorrecht, viele Kulturen zu sehen. Letztes Jahr in der Mongolei, in Indien, Israel, oder Australien. Und wisst ihr, was mir auffällt? Es ist völlig egal, in welches Land oder welche Kultur du kommst. Du findest heute noch Gegenden ohne Spitäler, ohne Schulen, ohne Geschäftslokale. Die Gegenden gibt es nach wie vor. Aber es gibt keinen einzigen Ort in dieser ganzen Welt, ohne Anbetungsstätte. Gibt es nicht. Du findest überall in dieser Welt, in jeder Kultur und auch am verlassensten Ort der Welt eine Anbetungsstätte. Das heißt, im Menschen ist etwas drinnen, eine Sehnsucht, mit jemand oder etwas Höherem zu reden, kurz zu beten. In Filmen sieht man das manchmal, das ist natürlich ein Klischee, aber es ist auch Realität. Sogar die wildesten Typen, gottlosesten Menschen, wenn sie dann in Bedrängnis geraten oder mit dem Tode konfrontiert sind, auf einmal beginnen sie zu beten. Es scheint eine menschliche Notwendigkeit. Als Christen haben wir jetzt das große Vorrecht, immer zu jeder Zeit und an jedem Ort mit dem Schöpfer des Universums in Kontakt zu treten und mit ihm zu reden. Das heißt, als Christ musst du keine einzige Minute blöd rumstehen. Du kannst immer beten. Wisst ihr, wo mich das oft ermutigt? Ich verbringe oft viel Zeit an Flughäfen. Das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber es hilft nicht, aber dann ist wieder ein Flieger zu spät und der andere, was weiß ich, ich sitze oft drum in Flughäfen und es ärgert mich. Es ärgert mich, weil ich wieder wertvolle Zeit verliere, wo ich alles andere Mögliche tun könnte. Aber ich habe damit aufgehört, mich zu ärgern, habe gedacht, Herr, eigentlich ist es eine wunderbare Möglichkeit, in Ruhe mit dir zu reden. Ich bin nicht abgelenkt, sowieso nichts zu tun da. Ich kann einfach mit dir reden und damit tue ich das Größte, was es zu tun gibt. wesentlich wichtiger als alles andere, was ich je tun könnte, nämlich zu beten. Für Jesus war Gebet, das Gespräch mit seinem Vater, keine Notlösung, wenn es ihm ganz schlecht ging, sondern das Normalste in der Welt. Übrigens, Jesus hat auch vorausgesetzt, dass Gebet etwas ganz Normales ist. Schlagt es mal auf, Matthäus 6. Da lesen wir, das ist das Kapitel, wo auch das Vaterunser lehrt. Schauen wir dann Nachmittag noch kurz rein. Aber Matthäus 5, da sagt Jesus, und wenn ihr betet, Vers 6, wenn du aber betest, Vers 7, wenn ihr aber betet. Hier steht nicht, falls ihr betet. Jesus sagt, wenn ihr betet. Das heißt, Jesus hatte das völlig normal vorausgesetzt, dass wir beten. Aber wenn wir beten, gibt er uns ein paar Vorschläge, wie wir es tun sollten. Warum beten? Heute, die erste Stunde haben wir gehört. Aus objektiven Gründen, weil Gebet öffnet den Kommunikationskanal für Gott, in und durch mich zu wirken und diese Welt zu verändern. Zweitens, Gebet verändert nicht nur die Welt und andere, sondern Gebet verändert mich, den Beter. Und darum, falls jemand in diesem Raum sitzt, der sagt, weißt du was, mich frustriert Gebet, weil ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe bis jetzt noch keine einzige Gebetserhörung erlebt. Zumindest war ich mir nicht gewahr, dass irgendein Gebet von mir jemals erhört wurde. Es würde mich nicht überraschen, wenn einige hier das sagen würden. Falls das so ist in deinem Leben, bete weiter. Weißt du warum? Weil dein Gebet hat bereits dich verändert. Auch wenn du objektiv vielleicht nichts erkennst, dass dein Gebet verändert hätte bis jetzt, dich hat es bereits verändert, hundertprozentig. Weil Gebet ist ganz einfach die Kommunikation mit meinem Herrn und Heiland und Liebhaber. Sieh dir, Christ werden ist kein Erlebnis. Leider wird es manchmal so verstanden, Christ werden, das war meine Wiedergeburt oder meine Bekehrung oder meine Taufe oder als ich gläubig wurde. Und man verwechselt Christsein mit einem Erlebnis, das ich mal erlebt habe. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich mehr oder weniger damit zurechtkomme. Christsein ist auch nicht ein Gefühl. Gefühle sind wunderschön, ich liebe Gefühle. Wir sollten Gefühle haben, hoffentlich. Aber Christsein ist mehr als ein Gefühl, denn wenn Christsein nur ein Gefühl ist, dass man, oder ein Erlebnis, dann habe ich mal einen guten Tag und dann einen ganz schlechten Tag. Einmal glaube ich schon fast im Himmel zu sein, dann glaube ich gar nicht errettet zu sein. Und darum ist so wichtig zu verstehen, wenn du Christ wirst, weißt du, was du empfängst? Eine Person, nämlich Jesus. Christsein ist, wenn eine Person in dein Leben einzieht, und Christsein bedeutet, ab jetzt mit dieser Person gemeinsam leben zu lernen. Schlag mal auf Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, 3. Hier definiert Jesus Christus, was ewiges Leben bedeutet. Früher habe ich immer gedacht, ewiges Leben, das heißt lange, lange, extrem lange, leben, Millionen, Milliarden Jahre. Aber Jesus definiert es anders. Johannes 17, 3 sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben. Doppelpunkt, was ist es? Dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen oder kennenlernen. Ewiges Leben ist nicht ein Ort, an den ich komme, ist nicht ein Zustand, in dem ich bin. Ewiges Leben heißt, jemand zu kennen. Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Darum, 2. Timotheus 1,12, das könnt ihr euch auch unterstreichen, das gefällt mir so. 2. Timotheus 1,12 sagt der Apostel Paulus, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Paulus sagt nicht, ich weiß, was ich geglaubt habe, der christlichen Lehre oder sonst was. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und wisst ihr, was mein Wunsch ist? Für euch auch, für alle Leute, die in den Dauernhof kommen, Bibelschule machen. Eine hat es mal so ausgedrückt. Als ich zum Dauernhof kam, wusste ich, was ich glaubte. Als ich von euch nach Hause ging, wusste ich, an wen ich glaubte. Es ist nicht, was du glaubst. Es ist, an wen du glaubst. Und Gebet ist nun das Mittel zur Kommunikation zwischen mir und meinem Herrn. Wir wissen, dass eine Freundschaft kann nur dann entstehen, wenn ich mich auch mit der Person unterhalte. Wenn du befreundet bist, du sitzt nicht nur da und schaust dich an, das kann bei Verliebten mal so sein, eine Zeit lang, aber früher oder später müssen sie auch reden lernen, sonst bleibt es ein bisschen steril. Beziehung wächst durch Kommunikation, indem ich mit dem anderen rede und auf dem anderen höre. Nur so entsteht Beziehung und Freundschaft. Wenn Christen zu mir sagen, das ist etwas, was ich relativ oft höre, dass sie sagen, Hans-Peter, mein Christenleben ist so langweilig, ist irgendwie so trocken und Gott ist so fern und es tut sich nichts in meinem Leben. Eine Frage, die ich öfter dann stelle, ist, wie viel Zeit verbringst du alleine mit deinem Herrn Jesus? Und wisst ihr, was die Antwort fast immer ist? Das ist mein schwacher Punkt. Aber wisst ihr was? Das ist nicht der schwache Punkt. Das ist das Problem vom Problem. Weil du keine Zeit mit ihm verbringst. Darum ist es so langweilig und so trocken und so monoton. Ein blödes Beispiel, aber angenommen, ich heirate meine Frau und lebe ab jetzt als verheirateter Mann. Aber ich vergesse ständig, dass ich verheiratet bin, dass sie da ist. Und in der Früh, wie ich es gewohnt bin, seit 30 Jahren, stehe ich auf, mache meinen Kaffee und gehe zur Arbeit. So stehe ich auf, mache Kaffee und denke, oh, ich bin ja verheiratet. Und gehe zurück, ah, ich bin, bist auch da, komm mal, misst einen Schluck Kaffee mit mir und dann muss ich abhauen. Dann trinke ich schnell einen Schluck Kaffee und sage, ja, ich muss jetzt halt unterwegs sein. Vielleicht komme ich am Abend nach Hause, ich weiß noch nicht genau, aber werden wir eh sehen. Und dann bist du weg und am Abend kommst du nach Hause und machst dann einen Kühlschrank auf, so wie jeden Tag über die letzten 30 Jahre. Und denkst, ah jo, bin ich verheiratet, genau. Gehst rein, ja, komm mal, ist noch ein schöner Wurstzimmer mit mir und so weiter. Aber jetzt muss ich ins Bett, ich muss morgen wieder auf. Wenn du das so machst, die ersten 3 Monate deines Ehelebens, und dann fragt jemand diese Ehefrau, bist du verheiratet? Wird sie sagen, ja, bin ich. Ja, und wie ist es so? Ja, ein bisschen langweilig. Ist ein bisschen trocken, das Ganze. Warum? Weil wir keine Zeit miteinander verbringen. Aber weißt du, was witzig klingt in der Ehe, ist leider Realität im Leben vieler Christen. In der Früh stehe ich auf, mache meinen Kaffee und dann denke ich, ah ja, Christ bin ich ja, na genau, lieber Vater, segne den Tag und hilf allen Missionaren und rette sonst alle Verlorenen, Amen. Und dann lebe ich den Tag wie jeder andere. Und am Abend, dann tut man halt, was man tut und geht dann ins Bett und kurz bevor man einschläft, ah ja, Christ bin ich ja noch, genau, lieber Vater, danke für den Tag und was immer und Amen. Und dann fragst du diesen, ja, bist du Christ? Ja, bin ich. Ja, und wie ist es so? Ja, relativ langweilig. Ja, selbstverständlich, es muss langweilig sein, weil ich keine Zeit mit ihm verbringe. Alan Redpath, ein Fackelträger, ehemaliger, ist inzwischen gestorben, hat geschrieben, Wenn du deine Gebetszeit einen Tag versäumst, dann merkst du es. Wenn du sie zwei Tage versäumst, dann merkt deine Frau es. Wenn du sie drei Tage versäumst, dann merkt dein Nachbar es. Und wenn du es eine Woche versäumst, dann merken es alle. Es ist kein Gesetz, aber ich weiß, was er damit meint. Nämlich, es ist leider so, viele bekennen sich durchaus zu Christus, aber sie leben wie ein Atheist. Wir bekennen uns als Christen, aber unser Leben, unser alltägliches Leben ist ein atheistisches Leben. Wir rechnen überhaupt nicht mit Gott. Er ist also eine Nebenerscheinung, mit der man manchmal ein bisschen redet. Und wenn es einem ganz schlecht geht, dann soll er helfen. Aber ansonsten ist er irrelevant für unser Leben. Das ist leider oft so. Muss man zugeben. Aber als Christen haben wir eben nicht ein Zertifikat erhalten, das uns die Sünde vergibt oder eine Freifahrt in den Himmel, sondern als Christ hast du eine Person bekommen. So wie du an deinem Hochzeitstag, da bekommst du zwar auch eine Heiratsurkunde, aber du lebst nicht mit deiner Heiratsurkunde. Die könntest du ablegen und dich als Ehemann bezeichnen. Du hast eine Frau und die lebt und die hat Wünsche und Probleme und Anliegen und mit der lebst du jetzt 24 Stunden am Tag den Rest deines Lebens. Und so ist es mit Christus. Du hast nicht ein Zertifikat erhalten, sondern den lebendigen Christus, der jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, den Rest deines Lebens mit dir lebt. Und den wirst du nicht mehr los. Und jetzt kommt es darauf an, wie du mit ihm lebst. Und das ist Gebet. Darum, es ist auch so wichtig, dass man nicht die Bibel liest, um die Bibel kennenzulernen. Ich lese die Bibel, um Jesus kennenzulernen. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du die Bibel nur um der Bibel willen liest, dann kommt der Tag, wo dich dieses Buch langweilt. Einmal hat Jesus gesagt zu den Pharisäern, die haben die Bibel sehr viel gelesen, Johannes 5, Vers 39, hat er gesagt, ihr erforscht die Schriften, Altes Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. In anderen Worten, Jesus sagt, die Bibel an sich gibt euch kein ewiges Leben. Das ist ein Buch. Wir haben keinen Buchglauben. Das Buch hilft uns, den lebendigen Gott kennenzulernen. Aber ich lebe nicht mit einem Buch, ich lebe mit dem Auferstandenen. Und ich rede nicht mit der Bibel. Ich habe nicht die Bibel an meinem Schreibtisch und rede mit ihr, denn der ist es ziemlich egal, was ich sage. Ich rede mit dem Auferstandenen Herrn Jesus und der erfreut sich momentan bester Gesundheit. Es ist so ähnlich, ich hatte mal vor Jahren, den habe ich da übernommen, so ein Subaru. Das ist ein Auto aus Japan, glaube ich. Hatte einige Dinge, die mein anderes Auto nicht hatte. Und da habe ich die Bedienungsanleitung, die liest man halt, wenn man es muss. Gell? Männer sind da nicht unbedingt Vorbild. Und die Bedienungsanleitung über dieses Auto, die stimmt absolut. Wenn du das Auto kennenlernen willst, lies die Bedienungsanleitung. Aber eine Bedienungsanleitung, du kannst sie lesen, studieren, du kannst sie unterstreichen, highlighten, auswendig lernen, du kannst die Bedienungsanleitung vom Subaru vertonen, du kannst sogar Japanisch lernen, um die Bedienungsanleitung in der Originalsprache zu lesen. Du kannst einen Subaru-Club gründen, alles Mögliche, alles mit der Bedienungsanleitung. Aber wenn nicht der Tag kommt, wo du mit dem Auto fährst, dann wirst du müde von dieser Bedienungsanleitung. Denn die Aufgabe der Bedienungsanleitung ist nicht, die Bedienungsanleitung auswendig zu können, sondern um mit dem Auto fahren zu können. Und so ist es mit der Bibel. Du kannst die Bibel studieren, auswendig lernen, Hebräisch, Griechisch lernen, um sie in der Originalsprache lesen zu können. Du kannst Bibelkreise machen, aber wenn du nicht mit Jesus lebst, dann hast du alles versäumt, worum es geht. Und da sind wir wieder beim Gebet. Seht ihr, die Aufgabe der Heiligen Schrift ist es, mich mit der Person Jesu bekannt zu machen, von 1. Mose bis Offenbarung. Darum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Und es stimmt, wer die Bibel nicht kennt, der kennt Jesus nicht. Aber du sprichst nicht mit dem Buch, sondern du sprichst mit dem Auferstandenen. Das Buch hört dir auch nicht zu. Es hat keine Ohren. Das tut nur der lebendige Gott. Ich habe vor kurzem, etwas gelesen, was mir geholfen hat, Gebet zu verstehen. Er hat geschrieben, welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Fragen stellen, die er längst beantwortet hat. Anliegen vorbringen, die er viel besser beurteilen kann. Bitten aussprechen, deren Erhörung er bereits eingeleitet hat. Abgesehen von seiner Liebe macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten. Denn Gott in seiner Liebe ist nicht darauf aus, nur Bitten zu erhören, sondern uns zu erhören. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, sondern er will uns hören. Und das immer wieder aufs Neue. Wisst ihr, im Gebet, früher ist mir oft so gegangen, noch 3 Minuten, was du betest, so für, betest dann, zuerst dankst halt mal für deine Familie und die Eltern und die Kinder und das schöne Wetter oder den Regen oder was halt gerade los ist. Und dann betest du noch für einen oder anderen Missionar und dann denkst du, so, jetzt schon langsam, jetzt weiß ich nichts mehr, was sagen, für die Hasen vielleicht oder irgendwas. Weil er mir denkt, ich habe es euch schon gesagt, wieso soll ich mich dauernd wiederholen? Aber wisst ihr, Gott will ja nichts Neues von dir hören. Es gibt sowieso nichts Neues unter der Sonne. Er will dich hören. Ich habe gerade jetzt vor einer Viertelstunde habe ich zu Hause angerufen, weil der Lukas, der ist jetzt 19, hat gerade seinen letzten Kurs zum Landesskilehrer, hat er jetzt hinter sich, gestern hat er die Prüfung gehabt. Und gestern habe ich meine Frau noch angerufen, hat sie mir gesagt, er hat die Prüfung bestanden. Und jetzt habe ich angerufen, Lukas hat abgehoben, hat gesagt, Vater, ich muss dir was erzählen. Dann hat er gesagt, halt die Klappe, ich weiß schon alles. Natürlich nicht. Wisst ihr, ich weiß schon, was er mir erzählen will, weil es mir meine Frau schon erzählt hat. Ich wusste alle Dinge, die jetzt kommen. Aber es ist wunderschön, wenn mein Sohn es mir selbst erzählt. Es ist nichts Neues. Ich wusste schon alles. Es geht nicht darum, was Neues zu hören als Vater. Es geht darum, dein Kind zu hören als Vater. Und das ist der subjektive Grund für Gebet. Ich möchte euch noch 3 konkrete Hilfen geben zum Gebet, die uns Jesus Christus selbst gegeben hat. Schlag bitte auf Matthäus 6, gerade da, wo wir vorher waren. Matthäus Kapitel 6, und das sind jetzt noch 3 kurze Punkte. Matthäus 6 und Vers 5. Matthäus 6, Vers 5. Da sagt Jesus, und wenn ihr betet, unterstreicht euch immer das Wenn, nicht falls ihr betet, sondern wenn ihr betet, dann sagt er, wenn ihr betet, ich gebe euch einen Vorschlag jetzt, achtet darauf, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es in den Synagogen an den Ecken der Straße stehen zu beten, damit sie von Menschen gesehen werden, wahrlich ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Punkt Nummer 1, bete mit den richtigen Motiven. Und Jesus spricht hier in dem Kontext davon, von Menschen, die beten, um gesehen zu werden, um Menschen zu beeindrucken oder um zu manipulieren. Und Jesus sagt, tut das nicht. Er sagt auch dann immer Vers 2, zum Beispiel geht es um Almosen. Wenn du Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herbosaunen wie die Heuchler, damit sie von Menschen geehrt werden. Er sagt es auch über das Fasten im Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so schaut nicht düster drein wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter und so weiter. Sie haben ihren Lohn dahin. Fasten, beten, geben, sagt Jesus, tut es nicht, um Menschen zu beeindrucken, sondern tut es mit dem richtigen Motiv, nämlich um mich zu ehren. Auch wenn ihr zum Beispiel mal Geld gebt, du brauchst nicht draufschreiben, von wem es ist. Das bringt dich nur unter Stress, weil der glaubt, dann nächstes Jahr bekommt er wieder was von dir. Schreib nur drauf, für wen und nicht von wem. Wisst ihr, was das Schöne dabei ist? Du hast keinen Stress. Und wem wird dieser Mensch danken? Gott. Wenn du deinen Namen draufschreibst, dann muss er halt zu dir auch was sagen. Wozu? Sowieso Gottes Geld. Wenn du betest, nicht um Menschen zu beeindrucken, sondern um Gott zu ehren. Also bete mit richtigen Motiven. Das Zweite, was Jesus sagt im Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Zweiter Punkt, bete allein im Privaten. Bete allein im Privaten. Das heißt nicht, dass nur Gebet im Privaten richtig und wahrhaftig ist. Nein, Jesus ermutigt uns oft, als Gemeinschaft zu beten. Keine Frage. Aber, was er hier sagt, dein wahres Gebetsleben spielt sich im Privaten ab, nicht in der Gemeinschaft. Seht ihr, wenn du zum Beispiel, und da muss man ehrlich sein, wenn du vorwiegend nur in der Gemeinschaft betest, im Gebetskreis oder im Hauskreis oder im Gottesdienst oder was immer, oder mit deiner Familie zu Tisch, wenn das in erster Linie oder fast ausschließlich dein Gebet ist, dann besteht eine große Gefahr, dass dein Gebet eine Show ist. Seht ihr, wir können vor und mit anderen Menschen aus vielen Gründen beten. Aber wenn ich zum Beispiel in der Gemeinschaft bete, Herr, bitte segne die Missionare und Herr, errette die und die Menschen, und du betest das im Gebetskreis, aber du betest das nie im Privaten, dann bist du ein Heuchler. Denn dann bete ich für die anderen Menschen, nur damit die anderen sehen, ich bete für die. Aber es ist nicht mein Herzensanliegen. Seht ihr, in der Gemeinschaft zu beten, kann manchmal sein, um eine Botschaft zu geben, habe ich schon öfter gehört. Die beten nicht, um zu beten, die beten, um eine Predigt zu halten. Vor kurzem gelesen, war witzig. Ein kleiner Junge brüllte einmal so laut er konnte, lieber Gott, bitte mach, dass ich zum Geburtstag ein Fahrrad bekomme. Seine Mutter wies ihn zurecht, deshalb brauchst du nicht so zu schreien, Gott ist ja nicht taub. Und der kleine Junge antwortete, ja Gott nicht, aber Opa, der nebenan sitzt. Seht ihr, das Gebet ist kein Gebet, sondern das ist, um Menschen zu manipulieren. Oder manchmal auch, wenn ich Gebete höre, wo sie beten, Herr, ich bete für alle Tischnachbarn, die dich noch nicht kennen, dass sie Buße tun und so weiter. Das ist kein Gebet, das ist eine Predigt. Predigen ist ja okay, aber man soll es nicht verwechseln. Man kann auch in der Gruppe beten, um zu zeigen, wie viele Bibelverse man auswendig kann. Ich habe früher die Gebetsabende nicht gerne gemocht. Ich habe immer als Erster gebetet, weil beim Fünften waren die ganzen guten Phrasen aufgebraucht. Man kann auch in der Gruppe beten, um Tratsch weiterzugeben. Man muss ja intelligent beten. Und dann betet man, Herr, du weißt, dass der Herr Weber mit der Frau Schulte durchgebrannt ist. Segne bitte die Hinterbliebenen und so weiter. Und dann fragt man nachher, echt, war gar nicht gewusst und so weiter. Ja, man muss ja beten, gell? Also, der zweite Punkt, bete allein und im Privaten. Das ist die Botschaft Jesu. Und der dritte und der letzte Punkt, Vers 7. Matthäus 6, Vers 7. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Jesus sagt hier, betet nicht nur, um Worte zu machen. Und es erinnert auch, es gibt Gebetsrituale, auch unter den Juden, wo man für verschiedene Dinge verschiedene Gebete spricht. Im September war ich eben in Jerusalem auch und da, oft vor der Mauer, das ist ein, sie nennen sie manchmal die Pinguine, die wackeln immer so. Wackeln, das ist so ein Gebets, ein Gebetsrhythmus. Ähnlich auch dem Rosenkranz der Katholiken, der eben runtergesprochen wird, dutzende Male. Ironischerweise, nachdem Jesus das sagt, plappert nicht wie die Nationen, formuliert er das Vaterunser. Und heute ist das Vaterunser das meistgeplapperte Gebet unter Christen. Jeden Sonntag plappern es Millionen von Christen, ohne dass sie wissen, was sie dabei sagen. Ich kann mich gut erinnern, als ich noch Volksschule ging, wir mussten noch in der Früh das Vaterunser sprechen, jeden Tag in der Schule. Das war immer Anfang von der Schule. Und da kann man noch erinnern, das war so eine Art Rhythmus. Das konnten wir alle auswendig. Und dann hat unser Lehrer einmal, das war eine Aufgabe, wir mussten das Vaterunser aufschreiben, auswendig. Und ich konnte es nicht. Es war halt in dem Rhythmus, da sprichst du die Worte, aber du hast nie gewusst, was du eigentlich sagst. Natürlich war ich Kind und alles, aber und Jesus sagt uns, genau das sollen wir nicht tun. Für die paar Tage gebe ich euch jetzt eine schwierige Aufgabe. Und zwar, ich möchte dich bitten, entsegne deine Gebete. Du darfst die nächsten zwei Tage das Wort segne nicht gebrauchen, sonst musst du 10 Euro bezahlen. Das machen wir jetzt einfach so. Wisst ihr warum? Weil wir gebrauchen das Wort, um zu plappern. Zu Mittag beten wir, Herr, segne diese Mahlzeit und segne die Hände, die es bereitet haben. Ja, was soll er tun mit der Mahlzeit? Soll er sie salzen? Soll er sie wärmer machen? Was soll er tun mit segnen? Und die Hände, die es bereitet haben, soll er auch segnen. Ja, was soll er mit den Händen tun? Soll er sie abnehmen oder soll er sie besser machen? Was soll er tun? Wir beten, Herr, segne die Missionare. Ja, was soll er mit die wieder tun? Soll ihnen Geld schicken oder soll es nach Hause holen? Segne meine Freunde. Also, segnen ist ein Wort, das wir gebrauchen, um zu plappern. Wir haben keine Ahnung, was wir sagen wollen damit. Und darum, lerne spezifisch zu beten. Und das ist Punkt Nummer 3. Bete spezifisch. Und weißt du, was du feststellst? Es wird ganz schön schwierig zu beten. Weil jetzt musst du intelligent beten. Jetzt bete ich zum Beispiel und sage, Herr, ich bete für diese Missionare, damit sie, wenn sie nächste Woche da hinausgehen, eine offene Tür vorfinden. Herr, ich bete für dieses Essen, dass es mir dient zur Kraft. Möchte dir danken für das Gute, das du uns täglich schenkst. Und ich beginne intelligent und spezifisch zu beten. Und ich sage nicht, dass das Wort segnen schlecht ist, missversteht mich hier nicht. Alles, was ich sage, ist, so wie wir es gebrauchen, ist oft einfach, weil wir plappern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Gebet ist und bleibt ein geistlicher Kampf. Und ich stelle fest, auch bei mir selber, wenn ich zum Beispiel oberflächlich bete, habe ich kaum Anfechtung. Beginne ich aber spezifisch zu beten, scheint es, als ob es ein Kampf wird. Das Ganze, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich erlebe das immer wieder. Epheser Kapitel 6 spricht ja der Apostel Paulus ganz klar darüber. Epheser Kapitel 6, wo er sagt, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen das Weltliche, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den Himmeln. Und darum sagt er dann, er greift die Waffenrüstung Gottes und er sagt im Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und das wird uns nicht leicht fallen. Es ist und bleibt ein geistlicher Kampf. Solange wir oberflächlich beten, so Herr, segne den und hilf dem und mach dies, wird es relativ leicht fallen. Wenn es spezifisch wird, beginnt der Kampf. Mir fällt oft auch auf, wenn in der Früh, wenn da die Bibel liegt und die Tageszeitung, wo greift man automatisch hin? Ohne Anstrengung. Meistens zur Tageszeitung. Darum habe ich auch keine mehr. Es ist ein geistlicher Kampf, wenn du auf Gott hörst. Oder auch wenn ich bete, nicht immer, aber immer wieder, wenn ich bete, es fällt mir nicht schwer, dann zu sitzen, mit meiner Frau zu reden, mit den Kindern und mit den Freunden zu reden. Aber ich muss mich dann aufraffen und sagen, Herr, ich möchte gerne mit dir reden jetzt. Obwohl es das Leichteste sein sollte, aber es ist es deshalb nicht, weil es ein geistlicher Kampf bleibt. Darum sei nicht überrascht, wenn es dir nicht leicht fällt, auch wenn Jesus Christus tatsächlich dein bester Freund ist und es das Natürlichste ist, mit einem Freund zu reden, so fällt es dennoch schwer. Gebet ist aber das, was dein Leben prägen wird oder nicht. Ich habe kürzlich gelesen, ich weiß nicht, wie viele sind von euch welche verheiratet? Gibt es dabei ein paar wenige? Ihr werdet es noch, die anderen, gell? Die meisten auf jeden Fall. Als Ehepartner betet gemeinsam. Ehepartner, die gemeinsam beten, ist die Scheidungsrate 1%. Christen 50%. Es ist völlig egal, ob du dich Christ nennst oder nicht. 10-mal wiedergeboren oder 50-mal, auch egal. Weißt du, was zählt? Ob ihr als Ehepartner miteinander betet. Das ist der Schlüssel. Denn im Gebet, im Gemeinsamen, anerkenne ich eine höhere, eine Instanz, die über uns steht, worunter es Vergebung gibt und auch Ehrfurcht. Und in dieser Konstellation bleibt etwas Heiliges erhalten. Und darum ist Gebet, alleine im Privaten, auch dann zu zweit, so besonders. Ein Ort, wo ich immer sehr gerne hinfahre, auch, ist Eitlingen. Kennt ihr wahrscheinlich. Pfingstkonferenz war ich schon, weiß nicht, 4-5 Mal oder so. Dort ist ein Ort, wo ich wirklich auch das Gefühl habe, da wird gebetet. Und irgendwie spürt man das. Manchmal komme ich an Orte, große Veranstaltungen, aber es ist oft von vorne bis hinten irgendwie ein Kampf. Zumindest so fühle ich es. Vielleicht liege ich falsch, aber das ist mein Gefühl. Und ich glaube, es hat zu tun auch mit Gebet. Also, die drei Punkte, die Jesus uns sagt, bete mit den richtigen Motiven. Zweitens, bete allein im Privaten. Und drittens, bete spezifisch. Ich möchte noch danken, Vater. Es ist einfach gut, für das Vorrecht und die Gnade mit dir reden zu können. Und Herr, ich danke dir, dass du uns auch klare Anleitungen und Hilfen gegeben hast für das Gespräch mit dir, für das Gebet zum allmächtigen Gott. Und Herr, ich bete, dass wir lernen, das Gebet nicht zu unterschätzen, sondern zu wissen, es ist die größte Macht, weil du dahinter stehst. Und wir wollen dir auch in unserem Leben Freiraum geben, das zu tun, was du tun möchtest und dich nicht limitieren. Herr, ich danke dir auch, dass Gebet bereits uns verändert hat. Ich bete, Herr, dass wir belehrbar bleiben von dir, von deinem Wort, auch von anderen Menschen, die du gebrauchst, um zu uns zu reden. Vater, ich bete, dass wir lernen, allein im Privat Zeit mit dir zu verbringen. Ich bete, dass wir lernen, auch spezifisch zu beten, für besondere Anliegen zu beten. Herr, danke für die Möglichkeit dieses Tages. Danke, dass du da bist, dass du nahe bist, dass du uns liebst und dass du dir wünschst, die Zeit mit uns. Amen.